Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mir Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau. Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Wie überzeugend ist das Gutachten zum AfD-Verbot?
Sollte man Social Media für Kinder unter 13 verbieten? Und geht das überhaupt?
Der Fall Christian Ulmen, was die Niederlage für den Spiegel bedeutet und wie der Litigation-PR daraus macht. Und jetzt geht's los, Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5:12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Die AfD ist nachweislich verfassungswidrig und ein Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht hätte wahrscheinlich Erfolg. Zu diesem Schluss kam die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die GFF, in einem 1675-seitigen Gutachten. Klar, die einen sehen sich jetzt bestätigt und wollen die AfD dann am liebsten sofort verbieten, die anderen halten die GFF für gar keinen unparteiischen Gutachter. Christian, du warst bei der Vorstellung des Gutachtens in der Bundespressekonferenz. Haben wir denn jetzt eine neue Situation in der Verbotsdebatte?
Na, der totale Gamechanger ist das GFF-Gutachten sicher nicht, aber das Gutachten hat die Diskussion um ein AfD-Verbot zumindest wiederbelebt. Die Diskussion wäre ja zuletzt ziemlich eingeschlafen. Insofern ist es nicht irgendein neues Gutachten, sondern schon ein wichtiges Gutachten. Und es hat nicht einfach den bisherigen Diskussionsstand zusammengefasst, sondern auch neue Ansätze geliefert.
Es gab ja aber ganz schnell den Vorwurf, wenn die GFF jetzt ein Gutachten liefert, das ist doch parteiisch, da würde doch sowieso rauskommen, dass man die AfD verbieten kann.
Also soweit ich das sehe, hat die GFF durchaus wissenschaftliche Standards eingehalten. Sie hat die Maßstäbe ausführlich hergeleitet und dann 3 Millionen AfD-Dokumente ausgewertet. Das sind Wahlprogramme, Pressemitteilungen, Parlamentsmaterialien und vor allem Social-Media-Postings. Am Ende wurden dann 2500 Belege für die Verfassungswidrigkeit gefunden. Die sind dann auch in einem Anhang aufgeführt. Da ist über ein Jahr lang sehr hart gearbeitet worden. Außerdem waren auch die renommierten Rechtsprofessoren Christoph Möllers und Sophie Schönberger eingebunden und haben dem 8-köpfigen GFF-Team eine ergebnisoffene Prüfung attestiert.
Man kann sich natürlich auch das Gutachten in seiner ganzen Länge im Internet anschauen und auch diese Datenbank mit den Belegen. Also falls man daran interessiert ist, kann man das da auch selbst nachvollziehen.
Das gibt es zum einen bei der GFF-Webseite und dann ist noch so eine spezielle Datenbank programmiert bei Frag den Staat, wenn also jemand sein eigenes Gutachten aus den Belegen erstellen will.
Ich denke, die GFF hätte auch gar kein Interesse, jetzt ein Verbotsverfahren irgendwie herbeizuargumentieren. Denn selbst Verbotsbefürworter wollen natürlich nicht, dass man dann vor dem Bundesverfassungsgericht scheitert, weil man irgendwas einfach an den Haaren herbeigezogen hat. Also einfach zu sagen, die GFF ist da parteiisch, das greift sicherlich zu kurz. Man sollte das Gutachten durchaus als das ernst nehmen, was es ist, nämlich eben ein Gutachten, das jetzt bestimmte Argumente in die juristische Diskussion um ein etwaiges Parteiverbot bringt.
Ja, was war also zu prüfen? Eine Partei kann laut Artikel 21 Grundgesetz vom Bundesverfassungsgericht verboten werden, wenn sie oder ihre Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche, demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Gemeint ist damit die Beeinträchtigung des Demokratieprinzips, des Rechtsstaatsprinzips und der Menschenwürdegarantie.
Neu ist ja jetzt vor allem die Argumentation der GFF, dass die AfD das Demokratieprinzip verletzt, indem sie ihren Gegnern ständig mit Strafverfolgung droht und sie so einschüchtert.
Ja, das ist wirklich ein neuer analytischer Ansatz, der bisher keine Rolle gespielt hat in der Debatte. Bisher ging es beim Demokratieprinzip ja eher um die Frage, macht die AfD die Bundesregierung und den Staat verächtlich, äußert sie sich herabwürdigend über konkurrierende Parteien und Politiker? Da fanden aber sowohl der Verfassungsschutz als auch die Gerichte, das reicht noch nicht. Das machen ja irgendwie alle, ne? Die CSU über die Grünen und die Grünen über die FDP. Also dass man aber mit Staatsanwälten, Haftbefehlen und Handschellen droht, das hat jetzt eine andere Qualität. Da hat die GFF anhand von rund 220 Belegen gezeigt, dass das fast schon systematisch erfolgt bei der AfD. Die Ankündigung, politische Gegner ins Gefängnis zu werfen, von Angela Merkel über Karl Lauterbach bis Friedrich Merz, das ist eben nicht nur derbe Polemik, sondern ja quasi schon die Ankündigung von politischer Verfolgung.
Ja, also die GFF hat eben diese Belege viel gesammelt, zum Beispiel Posts auf X, auf Instagram oder Aussagen von AfD-Politikern. Und das ist immer wieder dieses Muster, Merkel oder Lauterbach oder Habeck oder andere gehören vor Gericht oder in Handschellen abgeführt. Man droht jetzt also, das ist jetzt ja auch schon sehr typisch für die AfD, nicht irgendwie mit dem Galgen oder mit der Guillotine, sondern mit der Justiz und mit Freiheitsstrafen. Könnte man ja jetzt auch sagen, das ist doch eigentlich auch ganz rechtsstaatlich, wenn man sozusagen der Meinung ist, irgendjemand hätte strafbare Handlungen begangen, dann müsse er vor Gericht.
Ja, es stimmt. Also so im Ansatz ist das besser als die Guillotine und der Galgen. Aber die AfD spricht eben nicht von echter Strafverfolgung konkreter Delikte, wo man ja zur Strafbarkeit auch vielleicht unterschiedlicher Meinung sein kann. Es geht den AfD-Politikern eben dann doch mehr um eine ganz pauschale Kriminalisierung von Regierungshandeln, etwa in der Corona-Pandemie oder in der Migrationspolitik. Strafbar sei auch der Atomausstieg, die hohe Inflation, die Autohasserpolitik, die Verschwendung von Steuergeldern. Also es zeigt schon, diese Beispiele ist immer sehr pauschal.
Aber trotzdem, wenn man jetzt Bilder verbreitet, die zum Beispiel Merkel im Maduro-Trainingsanzug und mit Handschellen zeigen, dann ist das doch eher eine Polemik oder eine Symbolik. Also man kann sich ja bei solchen Bildern und Aussagen streiten, ob sich das noch im Bereich zulässiger Meinungsäußerung und Machtkritik bewegt oder ob es womöglich strafbar ist, etwa als Beleidigung. Aber womöglich ist es eben doch zumindest in bestimmten Grenzen so ein Stilmittel, um zu sagen, die da oben müssen zur Verantwortung gezogen werden. Oder die da oben sind alles Verbrecher oder sowas. Und das GfF-Gutachten betont ja auch, man muss da schon unterscheiden zwischen so einer Ideologie, so problematisch die auch ist, und eben konkreten rechtlichen Vorhaben.
Das sind alles gute Argumente, aber spricht ja doch auch einiges dagegen, dass es sich bei dieser Handschellenrhetorik nur um eine besonders bildhafte Sprache handelt. Stefan Brandner zum Beispiel, der Rechtspolitiker der AfD, der argumentiert zum Beispiel sehr konkret mit Strafnormen und erklärt seinen Zuhörern, und da ist er ja immerhin Jurist und dann glauben ihm die Leute ja womöglich einiges auch wortwörtlich. Angela Merkel und andere Politiker hätten sich bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern oder Menschenhandel oder der Beihilfe zu Straftaten, die von Flüchtlingen begangen worden sind, strafbar gemacht. Und juristisch ist das natürlich völliger Unsinn, aber gleichzeitig finden sich in vielen dieser Ankündigungen die Formel, Zitat, wenn die AfD erstmal in Verantwortung ist, Zitat Ende, also dann soll das passieren, ja, dann wird da suggeriert ein Zugriff der AfD auf die Justiz geben, jedenfalls auf die Staatsanwaltschaft, und Stefan Brandner sprach dann auch von einem schneidigen Justizminister und einem schneidigen Staatsanwalt, die Angela Merkel dann schon ins Gefängnis bringen würden.
Ja, das ist schon ein interessanter Punkt, ne, weil man da eben auch wieder diese zweischneidige Argumentation sieht, dass man einerseits so mit dem Recht argumentiert und andererseits auch schon deutlich macht, eigentlich sind wir nicht so richtig der Meinung, dass wir uns dran halten müssen. Wir brauchen nur mal einen schneidigen Justizminister und einen schneidigen Staatsanwalt, um das dann auch durchzusetzen und die Leute irgendwie einfach mal hinter Gitter zu bringen. Also diese Drohung mit so geradezu willkürlicher Strafverfolgung politischer Gegner, dass das eben das Demokratieprinzip verletzen kann, das hat die GfF jetzt in ihrem Gutachten erstmals so herausgearbeitet. Deswegen haben wir uns da jetzt auch so ein bisschen aufgehalten an dem Punkt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Vorwürfe an die AfD, die man schon kennt.
Also so verletze der ethnische Volksbegriff der AfD die Menschenwürde, weil die AfD damit von Staatsbürgern erster und zweiter Klasse ausgehe. Die Menschenwürde von Muslimen werde verletzt, wenn in öffentlichen Einrichtungen umfassende Kopftuchverbote eingeführt werden. Die Menschenwürde von Flüchtlingen werde verletzt, so das Gutachten, wenn Straftäter und Gefährder von der AfD auch in Folterstaaten abgeschoben werden sollen.
Ja, das sind so Argumente, die wir jetzt in der AfD-Verbotsdebatte schon öfter gehört haben, die ja auch schon teilweise vor den Gerichten diskutiert wurden, wenn es um die Einstufung der AfD als Verdachtsfall oder als womöglich rechtsextremistisch ging. Aber man muss hier vielleicht schon nochmal klar machen, es gibt einerseits klar verfassungswidrige Forderungen der AfD, wo also klar ist, wenn man jetzt ein Moscheeverbot oder ein Kopftuchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen oder sowas fordert, dass sich das nicht mit Artikel 3 Grundgesetz vereinbaren lässt. Aber gleichzeitig spricht da jetzt auch nicht jede verfassungswidrige Forderung schon direkt für ein Parteiverbot.
Nee, das ist ein wichtiger Unterschied, den du da ansprichst. Also es genügt nicht, dass eine AfD-Förderung jetzt zum Beispiel Muslime verfassungswidrig diskriminieren würde. Das ist dann verfassungswidrig und dann müsste das Verfassungsgericht eingreifen, wenn eine AfD-Regierung das versucht umzusetzen. Aber für ein Parteiverbot, da ist eben die Hürde deutlich höher. Da muss die Ungleichbehandlung eben so grundsätzlich sein, dass auch die Menschenwürde verletzt ist. Oder juristisch formuliert, es genügt nicht, dass eine AfD-Forderung Artikel 3 beeinträchtigt ist, muss auch der Menschenwürdekern von Artikel 3 verletzt sein.
Also zusammengefasst, in dem GFF-Gutachten zu dem AfD-Verbot sind vor allem zwei Verbotsgründe zentral. Die GFF kommt also zu dem Schluss, die AfD richte sich einerseits gegen das Demokratieprinzip und andererseits gegen die Menschenwürde, also gegen zwei der zentralen Rechtsgüter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Christian, du bist doch hier unser Bundesverfassungsgerichtsorakel. Wenn es jetzt also rein theoretisch zu einem Verbotsantrag kommen würde, wie würde es ausgehen?
Wenn das jetzt gemacht würde, dann sehe ich die Erfolgswahrscheinlichkeit nach wie vor bei genau 67%. Aber es ist ja völlig unerheblich, weil es eben jetzt keinen Verbotsantrag geben wird.
Okay, ihr habt es gehört, 67% würde mir jetzt noch nicht ganz reichen, um so ein Verbotsverfahren zu riskieren. Aber es haben sich jetzt nach dem Gutachten ja auch tatsächlich gerade erstmal so 5 Bundestagsabgeordnete gemeldet von SPD, Grünen, Linken, SSW und ja auch der CDU und haben einen Verbotsantrag gefordert.
Also vermutlich gibt es schon mehr als 5 Befürworter eines Verbotsantrags. Diese 5 haben sich halt zusammengetan, weil sie aus 5 verschiedenen Parteien sind und dann soll das so eine Breite symbolisieren. Aber natürlich sind die erstmal nur weniger als 1% des Bundestags. Wenn man es jetzt mal realistisch durchzählt, dann glaube ich, dass nicht mehr als 1/3 der Abgeordneten, also etwa 200, sich für so einen Verbotsantrag mobilisieren ließen. Erforderlich ist aber natürlich eine Mehrheit der Stimmen im Bundestag. Also ich rechne nicht damit, dass es bald zu einem Verbotsverfahren kommt. Die CDU-CSU ist eindeutig dagegen und ohne Union kann weder der Bundestag noch die Bundesregierung noch der Bundesrat einen Verbotsantrag beschließen.
Du als Liberaler bist natürlich auch gegen Parteiverbote.
Ich bin sehr skeptisch, ob man die Demokratie mit solchen autoritären Methoden nachhaltig retten kann. Letztlich führt es ja nur zu einer Gewöhnung an antidemokratische Methoden. Dass es schon okay ist, die Opposition auszuschalten, wenn man es richtig begründet. Das mag als Ultima Ratio notwendig sein, aber nicht jetzt.
Stellt sich natürlich nur die Frage, wann dann?
Ja, zum Beispiel, wenn die AfD in bestimmten Gebieten, etwa in Sachsen-Anhalt, an die Macht kommt, verfassungswidrige Gesetze beschließt, die dann vom Bundesverfassungsgericht beanstandet werden und das dann von der AfD-Regierung ignoriert wird, dann braucht man den Bundeszwang nach Artikel 37 Grundgesetz. Und wenn die AfD-Regierung auch dagegen meutert, dann muss die AfD verboten werden. Und dann geht es auch ganz schnell, weil es eben dann wirklich eindeutig ist.
Also ich finde schon auch, dass man das Parteiverbot jetzt nicht zu weit vorverlagern sollte. Diese Grundrechte, die Sicherung des Grundgesetzes, die gibt es ja genau, um eben verfassungswidriges Regierungshandeln oder verfassungswidriges Handeln des Gesetzgebers dann zu verhindern. Und insofern sollte man nicht schon alles im Vorfeld auf dieses Parteiverbot schieben. Aber andererseits, man kann natürlich auch den Moment verpassen. Dann ist die AfD im Bund an der Macht, das Bundesverfassungsgericht wird geschliffen, die Richter und Staatsanwälte werden ausgetauscht und dann ist es irgendwann zu spät. Aber ich glaube auch, man kann das Parteiverbot generell nicht als Allheilmittel sehen. Letztlich muss man sich als Gesellschaft schon insgesamt entschlossen wehren, wenn man die Wiederkehr einer rechtsextremen Regierung verhindern will. Das Grundgesetz verteidigt sich da nicht von allein.
Das stimmt.
Zum Recht auf Blödheit sage ich ja, doch die Erfahrung zeigt ja doch, dass nicht nur Klickzahlen entscheiden sollten, was nach oben kommt. Social Media verschlagen, Social Media verschlagen, Social Media verschlagen, rechte Bonzen entmachten.
Wie alt muss man sein, um soziale Medien und Chatbots zu nutzen? Ab wann darf man einen eigenen TikTok-Account haben oder einen AI-Companion oder auf Roblox mit anderen Gamern zusammenspielen? Das wird nicht mehr nur am Küchentisch diskutiert, sondern auch in der Politik.
Und je nachdem, wo der Küchentisch steht, ist es nicht mehr Sache der Eltern, das zu entscheiden, sondern es gibt gesetzliche Vorgaben. Das bekannteste Beispiel ist Australien, das im Dezember 2025 als erstes Land der Welt ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt hat.
Es ist jetzt nicht so, dass da sehr viele Länder nachgezogen haben. Strikte Altersgrenzen sind bisher eher die Ausnahmen. Malaysia und Indonesien zum Beispiel, auch Brasilien, wobei es da eher darum geht, dass die Eltern die Accounts der Kinder kontrollieren sollen. Aber man kann schon sagen, es ist wirklich weltweit ein Thema. Also man liest dazu auch immer wieder Medienberichte, hört davon. Es wird in vielen Ländern diskutiert, auch in Europa. In einigen EU-Staaten, wie zum Beispiel in Frankreich, sind gesetzliche Regelungen dazu auf dem Weg. Es zeigt sich aber auch, dass es nicht so ganz einfach ist und es wirft sehr grundsätzliche Fragen auf, wenn man den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Netzwerken begrenzen will. Wie soll man das regeln? Welche Rechte von Kindern und Eltern und auch Plattformbetreibern stehen dem womöglich entgegen? Und natürlich, wie kann man solche Verbote überhaupt durchsetzen?
Das stimmt, alles wichtige Fragen, aber das hat Bundesfamilienministerin Kain-Prien nicht abgeschreckt, jetzt schon mal eine klare Präferenz zu nennen. Sie ist für eine Altersgrenze von 13 Jahren.
Allerdings ist ziemlich klar, dass die Regeln für die großen sozialen Plattformen auf EU-Ebene gemacht werden müssen. Das weiß Prien natürlich auch. Sie hat auch gesagt, sie würde sich für eine EU-weite Regelung einsetzen.
Aber wenn die nicht bis Ende des Jahres kommt, dann würde sie selbst diese 13-Jahres-Altersgrenze für Social Media auf den Weg bringen.
Ja, das ist juristisch ein bisschen fragwürdig, aber vielleicht darf man diese Aussage jetzt auch einfach nicht überbewerten. Vielleicht soll das erstmal politisch unterstreichen, dass ihr das Thema wichtig ist. Juristisch gesehen kann man natürlich nicht einfach sagen, die EU ist mir zu langsam, ich mache das jetzt mal selbst.
Also schauen wir mal ganz juristisch auf die Rechtslage. Auf EU-Ebene ist die zentrale Norm Artikel 28 DSA, das ist der Digital Services Act, der Vorgaben für alle großen Internetdienstanbieter macht. Da heißt es in Absatz 1, Anbieter von Online-Plattformen, die für Minderjährige zugänglich sind, müssen geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, um für ein hohes Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz von Minderjährigen innerhalb ihres Dienstes zu sorgen.
Ja, das klingt irgendwie gut, geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen, aber wir wissen ja auch, so richtig funktioniert das bisher nicht. Dennoch, dieses EU-Recht ist harmonisierend, das heißt, da dürfen die EU-Mitgliedstaaten nicht mehr einfach eigene Regelungen machen.
Und selbst wenn man dazu kommen würde, dass nationale Regelungen noch möglich sind, dann hat man das nächste Problem. Das Herkunftslandprinzip, das ergibt sich aus Artikel 3 der E-Commerce-Richtlinie. Für Diensteanbieter gilt neben dem EU-Recht immer nur das Recht des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz haben.
Genau, das heißt, wenn wir in Deutschland eine Altersgrenze haben von zum Beispiel 13 Jahren, dann sagen TikTok und Insta und so weiter, ja, aber wir sitzen in Irland, das geht uns gar nichts an.
Eigentlich teilen ja alle juristischen Experten die Einschätzung, dass nationale Regelungen hier gar nicht möglich und auch nicht sinnvoll sind, aber stellt sich dann eben die Frage, könnte man es vielleicht auf EU-Ebene ändern?
Ja, und wie sollte so eine Lösung dann aussehen? Also Prien hat ja eine Expertenkommission eingesetzt zu dem Thema Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Und diese Expertenkommission hat jetzt eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Allerdings sagen die jetzt nicht, okay, 13 Jahre Altersgrenze in den DSA, das ist es.
Also die Expertenkommission macht zwei Vorschläge, entweder eine starre Altersgrenze oder ein risikobasierter Ansatz. Dabei sollen bestimmte problematische Funktionen benannt werden, etwa KI-Funktionen, offene Chats, in denen Kinder kontaktiert werden können, oder die Algorithmen der Feeds, und da müssten die Anbieter dann jeweils Maßnahmen treffen.
Genau. Diese erste Variante, also eine starre Altersgrenze, die verträgt sich eigentlich nicht so richtig mit dem bestehenden Artikel 28 DSA. Da müsste man das dann wohl doch ziemlich grundlegend neu fassen. Die zweite Variante, die ließe sich in dem Regulierungssystem, das wir jetzt haben, mit der EU als Regulierungsbehörde schon eher umsetzen. Dazu könnte man also bei Artikel 28 bleiben und den einfach durch konkrete Hinweise noch ergänzen.
Gut, aber dann wären wir ja doch wieder bei der entscheidenden Frage, wie soll man das durchsetzen? Wie soll denn das Alter, also das Einhalten dieser Altersgrenze, überhaupt verifiziert werden?
Ja, die Lösung soll da ein EU-weites System zur Altersverifikation sein. Das nennt sich EuID, das ist so eine Art Wallet. Das wird gerade entwickelt auf EU-Ebene und das soll es dann ab 2027 geben. Und das würde dann dem Anbieter von solchen sozialen Netzwerken nur so ein Schwarz-Weiß-Schema mitteilen. Das würde nur sagen, das hier ist eine erwachsene Person oder das hier ist keine erwachsene Person.
Ja, das ließe sich aber ja auch umgehen, wenn man dann einfach einen Erwachsenen bittet, das soziale Netzwerk mit seiner EuID freizuschalten. Also so eine Altersverifikation funktioniert doch immer nur, wenn zugleich die Identität der Person, die da jetzt gerade verifiziert werden soll, auch überprüft wird. Ja, das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn es eine Altersverifikation gibt, dann kann eben niemand mehr anonym oder pseudonym soziale Netzwerke nutzen. Ja, dann müssen eben nicht nur die 14- und 15-Jährigen beweisen, dass sie alt genug sind, sondern auch die 30-, 40- und 70-Jährigen müssen zeigen, dass sie wirklich 30-, 40- und 70-Jährige sind und nicht irgendwie verkappte 7-Jährige.
Ja, das ist ein ganz großes Problem, ne? Also entweder es funktioniert nicht richtig mit dieser Altersverifikation oder es beendet irgendwie die Anonymität im Internet. Ist beides irgendwie schwierig. Dass es mit der Altersverifikation nicht gut funktioniert, das sieht man ja auch in Australien. Dort hat jetzt eine erste Auswertung ergeben, dass 85% der Befragten unter 16-Jährigen weiterhin soziale Medien nutzen, die für sie jetzt eigentlich verboten sein sollten.
Also Australien hat jetzt darauf reagiert und die Strafen für die Plattformen deutlich erhöht, aber ich glaube, das wird auch nichts nützen und auch nichts ändern. Also wie man jetzt an Beispiel Australien sieht, ist das kein gutes Beispiel, um zu sagen, das machen wir jetzt alles überall genauso.
Gleichzeitig weiß man aber natürlich auch, es gibt wirklich ernsthafte Gefahren, die von sozialen Medien ausgehen. Die Suchtgefährdung, der Verlust von Freundschaften, zu wenig Bewegung, problematische Inhalte. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, dann sind erstaunlich viele Menschen für ein Verbot. Also es gibt zum Beispiel eine Umfrage des IFO-Instituts und da bekommt eine Altersgrenze ab 16 Jahren eine Mehrheit. Allerdings nur von den über 16-Jährigen. Also Erwachsene sind mit 85% dafür, dass es so eine Altersgrenze gibt. Jugendliche zwischen 16 und 18 mit immerhin 55%. Die unter 16-Jährigen lehnen die Altersgrenze allerdings mit 51% knapp ab.
Als liberaler Mensch muss man sich ja auch grundsätzlich erstmal die Frage stellen, ist es mit den Grundrechten vereinbar, wenn der Staat jetzt den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Medien begrenzt?
Ja, es geht natürlich um ganz grundlegende Grundrechte. Es geht um die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit von Kindern und Jugendlichen. Es geht natürlich auch um die unternehmerische Freiheit der Plattformbetreiber. Aber beides kann man natürlich auch einschränken. Also eine Regelung muss verhältnismäßig sein. Dazu gehört ja auch, dass sie geeignet ist, also nicht völlig sinnlos, weil sie sowieso nicht wirkt. Und dass sie erforderlich und angemessen ist. Man kann wahrscheinlich jetzt schon gute Argumente finden, den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu begrenzen. Wir kennen das ja auch aus anderen Bereichen. Ja, Alkohol, Zigaretten, bestimmte Filme. Früher waren das die Videotheken, in die man nicht rein durfte. Das größte Problem sehe ich eigentlich beim ja auch verfassungsrechtlich verankerten Erziehungsrecht der Eltern.
Ja, und das ja auch wirklich stark im Grundgesetz verankert ist, in Artikel 6, bei einer starren Altersgrenze, da könnten Eltern eben nicht mehr entscheiden, meinem Kind traue ich das zu, mit diesen und jenen Regeln einen YouTube-Account zu nutzen.
Genau, also im Prinzip dürften Eltern natürlich schon weiterhin bestimmen, was die Kinder sehen. Also die Kinder dürften mit Zustimmung ihrer Eltern schon auch weiterhin YouTube- oder TikTok-Videos angucken. Aber sie dürften eben keine eigenen Accounts haben. Und das ist schon die Frage, ob das eigentlich mit dem Elternrecht so vereinbar ist. Zumal das ja auch nicht eine wirklich sinnvolle Regelung wäre, jetzt mit Erwachsenen-Accounts da Inhalte zu gucken, macht es nun eigentlich wirklich auch nicht sicherer für Kinder. Dass das Elternrecht so weit geht, dazu gibt es übrigens auch einen Klassiker des Bundesverfassungsgerichts für diejenigen, die sich hier für solche Entscheidungen interessieren. Das ist die Josephine Mutzenbacher-Entscheidung. Da ging es darum, ob dieser Roman Josephine Mutzenbacher indiziert werden durfte, also auf die Liste für jugendgefährdende Schriften kommen. Und da ist aber auch das Bundesverfassungsgericht davon ausgegangen, dass die Indizierung gerade nicht das Erziehungsrecht beschränkt, sondern dass es allenfalls so eine Orientierung ist oder bedeutet, dass Kinder eben nicht ohne Zustimmung der Eltern Zugriff haben. Aber Erwachsene dürfen Kindern grundsätzlich Zugang verschaffen, solange das nicht ein grober Verstoß gegen Erziehungspflichten ist.
Ja, interessant, aber wieso wünschen sich denn dann gerade viele Eltern ein Verbot?
Ich glaube, dass es auch einfach so ein grundsätzliches Gefühl von Ohnmacht ist, ne? Also, dass man irgendwie so dieses Gefühl hat, wir kommen gegen alle diese Mechanismen da aus dem Silicon Valley überhaupt nicht an und man wünscht sich irgendwie eine Regulierung. Also man stiehlt sich damit auch ein bisschen aus der Verantwortung, das würde ich schon sagen, aber ich kann auch dieses Gefühl der Ohnmacht gut verstehen.
Und wie siehst du es jetzt selber? Also was würdest du gerne haben?
Also ich als liberaler Elternteil würde sagen, ich verbiete das einfach so, da brauche ich keine EU und auch keine staatlichen Verbote.
Also bist eine Verbotsliberale und
genau.
Willst selbst über Verbot oder Nichtverbot entscheiden.
Vollkommen willkürlich.
Ja, natürlich nach bestem pädagogischen Wissen und Gewissen, ne?
Auf jeden Fall.
Die Expertenkommission, die schlägt ja jetzt allerdings vor, die Eltern bei der Medienerziehung noch mehr in die Verantwortung zu nehmen. Da soll eine entsprechende Aufgabe sogar im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch, verankert werden. Findest du das denn gut?
Nein, nicht. Also ich bin nicht der Meinung, dass man den Erziehungsauftrag der Eltern so weitgehend verrechtlichen sollte. Da könnte man ja jetzt alles Mögliche ins BGB schreiben, was Eltern mit ihrer Erziehung alles erreichen sollen.
Ja, Respekt vor Haustieren. Benimm im Restaurant, Freude an der Demokratie.
Ich sehe schon, du findest das gut. Also tatsächlich ist es ja gar nicht so ohne, wenn das im bürgerlichen Gesetzbuch steht, weil das würde schon auch bedeuten, dass die Jugendämter das berücksichtigen können, wenn sie die Erziehungsfähigkeit von Eltern beurteilen. Und da gibt es also durchaus die Sorge, dass dann vielleicht jemand sagt, ich habe gesehen, die Nachbarin hat ihr Kind wieder vor YouTube gesetzt oder so. Also man sollte da jetzt nicht einfach so völlig leichtfertig mal Erziehungsmaßstäbe reinschreiben, als ob das dann nichts zu bedeuten hat, sondern das könnte dann schon auch eine Rolle spielen, auch in rechtlichen Prozessen. Aber natürlich ist es eine Aufgabe für Erwachsene, sich besser zu informieren und Kinder in ihrem Umfeld als Eltern, als Tante, als Patenonkel, als Erzieher, Lehrerin im Jugendclub, also wirklich überall möglichst gut zu begleiten. Das ist, glaube ich, schon total wichtig. Nur das lässt sich wirklich nur begrenzt rechtlich regulieren.
Ja, Verantwortung könnte der Staat aber ja durchaus mehr übernehmen. Zum Beispiel gerade dieses Familienministerium von Karin Prien und da zum Beispiel in Aus- und Weiterbildung oder Aufklärung investieren oder die Landeskultusministerien, ne? Die wären ja auch zuständig.
Ja, absolut. Das wäre auch sehr sinnvoll. Und auch dazu gibt es ja sehr viele Handlungsempfehlungen jetzt eben dieser Expertenkommission, die genau in diese Richtung gehen, ja, Aufklärung und Information zu schaffen. Und es geht auch darum, sich um ganz konkrete Probleme zu kümmern. Also zum Beispiel, wenn es um den Schutz vor sexualisierten Bildern oder Übergriffen im Netz geht, dass zum Beispiel das Gesetz zum Schutz vor digitaler Gewalt schnell verabschiedet wird. Auch das ist eine Forderung der Expertenkommission. Oder worüber wir ja auch schon hier im Podcast viel gesprochen haben, die Strafverfolgung im Netz zu verbessern. Also es kann nicht darum gehen, jetzt die Netzwerke völlig aus der Verantwortung zu nehmen, aber es ist eher eine Frage, wie man das Internet sicherer für alle gestaltet. Nach einem Urteil geht es ja oft erst richtig los mit dem medialen Kampf um die Deutungshoheit. Also Siege werden übertrieben, Niederlagen werden untertrieben. Beim OLG-Beschluss zur Spiegelberichterstattung im Fall Christian Ulmen konnte man da auch ein bisschen durcheinander kommen. Man las von einer heftigen Niederlage für den Spiegel. Ein Spiegelartikel dagegen las sich so, als habe Ulmen nur einen völlig unbedeutenden Teilerfolg erstritten. Wir wollen deshalb der Frage nachgehen, was stimmt denn nun wirklich? Und zwar mit Felix Zimmermann, Chefredakteur bei LTO. Du hast dich mit dem Fall intensiv beschäftigt. Was ist denn nun entschieden worden?
Genau, vielleicht einfach erstmal zu den Fakten. Das OLG Hamburg hat dem Spiegel verboten, den Verdacht zu erwecken, Christian Ulmen habe Deepfake-Videos von seiner Ex-Frau Colleen Furness hergestellt und verbreitet. Das sei unzulässig, weil es keinerlei Belege dafür gebe, dass eben solche Deepfake-Videos veröffentlicht wurden. Außerdem verbot das OLG auch einzelne Passagen aus einer Mail von Ulm an seinen Anwalt. Wir hatten darüber auch schon im Podcast gesprochen. Die übrige Mail darf der Spiegel weiter veröffentlichen. Das gilt ebenso für die Gewaltvorwürfe gegen Ulm.
Die Basis des Artikels, der ja große Wellen geschlagen hat, wurde dagegen nicht angegriffen. Also der Vorwurf, dass Ulmen Fake-Accounts auf den Namen von Colleen Fernandes erstellt hat und Männern damit suggeriert hat, Fernandes habe ein sexuelles Interesse an ihnen, inklusive der Versendung von Pornos mit Frauen, die Fernandes ähnlich sahen und mit Fake-Telefonsex.
Okay, aber der Verdacht, Deepfake-Videos zu verbreiten, der wurde verboten und gleichzeitig sagt der Spiegel, dieser Verdacht sei ja gar nicht erweckt worden. Es stehe ja nirgendwo in diesem Ursprungsbericht genau, dass Ulmen Deepfake-Videos verschickt hätte.
Ja, das ist so immer die typische Rückzugslinie von Spiegel, auch im Fall Till Lindemann war das so. Ist aber eben ständige Rechtsprechung, die auch der Spiegel kennt, dass ein Verdacht nicht ausdrücklich ausgesprochen werden muss. Er kann eben auch durch eine Montage entstehen, also quasi zwischen den Zeilen erweckt werden. Und das ist aus meiner Sicht auch total überzeugend, das hier anzunehmen. Der ganze Text ist so aufgebaut, dass der Leser davon ausgeht, dass Ulm unter Deepfake-Verdacht steht. Nur zwei Beispiele. Im Teaser heißt es, Fernandes suche seit Jahren nach dem Mann, der Fake-Pornografie versendet habe und habe nun Anzeige gegen Ulm erstattet. Und ich finde auch dieses Geständnis, es wird so dargestellt, dass Ulm sich sorgt, weil Fernandes eine Anzeige wegen gefälschter Pornos erstellt hat und kurz darauf sagte er, ich war das. Da wird ja auch ganz klar der Eindruck erweckt, dass er eben diesen gefälschten Pornos, die im Bericht synonym für Deepfakes auch verwendet werden, verbreitet hat.
Aber das zu erklären, die Verbreitung eines Verdachts ist ja nicht verboten. Ne? Das kann ja geradezu die Aufgabe von Medien sein, auch über Verdacht schon zu berichten. Sonst müsste man ja immer bis zum rechtskräftigen Urteil auch warten. Dafür müssen aber eben die Voraussetzungen der Verdachtsberichterstattung eingehalten werden, so wie sie die Rechtsprechung entwickelt hat. Und unter anderem braucht es dazu einen Mindestbestand an Beweistatsachen.
Genau, und an der Stelle war der Spiegel wohl völlig blank. Er hatte gar keine Belege dafür, dass Ulm Deepfakes versendet haben soll, weder Deepfake-Videos noch Deepfake-Bilder.
Colleen Fernandes hat bei Carmen Miosga sogar ausdrücklich gesagt, sie mache Ulm diesen Vorwurf nicht. Sie hat natürlich auch betont, alles andere ist auch schlimm genug.
Genau, das stimmt ja auch sicherlich, aber wenn es jetzt eben um diesen zusätzlichen Deepfake-Verdacht geht, da ist es denn das Interessante, dass im Prozess rausgekommen ist, dass Ulm eben nur die Deepfake-Videos bestritten hat und nicht Deepfake-Fotos. Also der Spiegel hatte für beides keine Belege, aber eben dann trotzdem einen Treffer, ja, weil dann ergibt sich ja durch die prozessuale Wahrheitspflicht, dass man nicht lügen darf. Und nun ist es dann so gewesen, dass das Landgericht gesagt hat, naja, wenn er jetzt die Deepfake-Bilder quasi nicht bestreitet, dann können wir auch sagen, haben wir auch einen hinreichenden Verdacht, dass er auch Deepfake-Videos veröffentlicht hat. Also ist der Mindestbestand an Beweistatsachen gegeben. So hat es das Landgericht gesehen.
Und das sieht aber das Oberlandesgericht Hamburg jetzt anders.
Genau, das geht davon aus, dass es quasi eine andere Kategorie ist. Ja, also es sagt, die Erniedrigungswirkung von Videos war intensiver, sie würden länger angeschaut, sie würden eine Geschichte erzählen und es war insgesamt eben ein moralisch verwerflicherer Vorwurf, solche Videos zu verbreiten als Fotos. Ich finde es jetzt begrenzt überzeugend. Ja, es kommt ja auch vor allem auf den Inhalt an, vielleicht weniger auf das Medium. Und außerdem ist ja auch unstreitig, dass er eben von ähnlich aus den Frauen Pornos verschickte. Und das ist ja jetzt nicht so weit weg von Deepfakes. Aber so ist nun mal jetzt die Entscheidung.
Also das OLG meint also, man darf nicht einfach von einem Verhalten auf den Verdacht eines anderen Verhaltens schließen. Das ist ja eine spannende Rechtsfrage.
Ja, kommen wir nochmal dazu, wie der Spiegel das jetzt verkauft hat. Der Spiegel schreibt ja in einem Prozessbericht, dass mit den Deepfake-Videos, das sei alles nur ein marginaler Teilerfolg, weil nur zwei Sätze ergänzt werden müssten. Und konkret hat er jetzt in diesem Ausgangsartikel an zwei Stellen folgende Sätze eingeführt. Einmal konkrete Hinweise darauf, dass auch Christian Ulmen mithilfe von Deepfake-Technologie Fake-Videos hergestellt oder verbreitet haben könnte, gibt es nicht. Und Hinweise, dass er Videos mittels KI erstellt oder mittels KI erstellte Videos verbreitet haben könnte, gibt es nicht.
So, genau. Und da stellt sich jetzt das Spiel auf den Standpunkt, Mensch, was soll der ganze Stress? Wir müssen doch nur zwei Ergänzungen machen. Ja? Also dazu muss man erstmal sagen, das OLG Hamburg hat jetzt nicht gesagt, Spiegel, bitte mach diese Ergänzung, sondern es hat insgesamt 12 Passagen mit über 1200 Wörtern erstmal verboten, weil eben darin im Gesamtzusammenhang dieser Deepfake-Video-Verdacht aufgestellt wird. Richtig ist aber auch, dass das OLG sagt, diese Passagen, die könnten wieder veröffentlicht werden, wenn die Berichterstattung geändert wird. Und da ist jetzt eben die Frage, reicht das, ja, dass man diese Ergänzung macht, um den Verdacht auszuräumen? Spiegel hat in der Anfrage gegenüber LTO gesagt, ja, denn dem Verdacht sei ja mit dieser Ergänzung, dass keine Belege vorliegen, die Grundlage entzogen.
Also das Leseerlebnis ist ja dann aber schon ein bisschen merkwürdig. Ja? Erst ergibt sich über mehrere Passagen ein Verdacht und dann liest man plötzlich, ja, aber es gibt keine Beweise. Ist das dann immer noch Verdachtsberichterstattung und wird die dann zulässig, nur weil man einräumt, keine Belege zu haben? Also wenn ich jetzt schreibe, ist Felix Zimmermann ein Dieb und irgendwann später ergänze, Belege gibt es nicht, dann habe ich ja trotzdem den Verdacht erweckt. Und nach einem Urteil des OLG Köln, da könnte sich jetzt ein Medium eben nicht drauf zurückziehen, dass in der Berichterstattung mehrfach betont wird, es gäbe keine objektiven Beweismittel.
Ja, hier wird es jetzt äußerungsrechtlich richtig kompliziert, denn man kann einen Verdacht auch als Meinung schildern. Und hier könnte eben der Spiegel sagen, wenn ich einräume, gar keine Tatsachen zu haben, ist doch das nur eine zusätzliche Meinungsäußerung. Also ich denke aber auch, der Verdacht wird nicht ausgeräumt. Ja? Erstens sagt der Spiegel ja an einer Stelle nur, es gibt keine konkreten Hinweise, also abstrakte schon. Und außerdem finde ich, das ist ganz entscheidend, das OLG sagt ja, der Spiegel würde den Eindruck erwecken, dass Ulmen in seinem Geständnis auch Deepfake-Videos gesteht. Wenn man das dann liest und später liest man, es gibt keine Hinweise, dann denkt man vielleicht, es gibt keine Hinweise über das Geständnis hinaus. Also meines Erachtens hätte der Spiegel auf jeden Fall diese Passage zum Geständnis ändern müssen. Aber es ist eine offene Rechtsfrage. Mal sehen, ob Christian Ulm die Änderung akzeptiert oder nochmal juristische Schritte einleitet.
Also meiner Ansicht nach hätte der Spiegel das einfach von vornherein sauberer aufschreiben sollen, dann wären alle diese Unsicherheiten und Fragen auch nicht entstanden und es hat eigentlich ja genug gegeben, was man aufschreiben konnte. Du hast ja in einem Artikel auf LTO aber auch den Spiegelbericht in eigener Sache kritisiert, der dann jetzt zu der OLG-Entscheidung kam als Litigation-PR. Darunter versteht man eigentlich gezielte PR, die eben Einfluss darauf nehmen soll, wie nun eine Gerichtsentscheidung eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das ist schon ein krasser Vorwurf.
Ja, also man muss natürlich sagen, es ist verständlich, ne, weil es gibt ja auch umgekehrt Fake News, dass das OLG quasi die gesamte Berichterstattung abgeräumt hat, dass der Spiegel hier den Drang verspürt, hier sich zu verteidigen und da sollte aber eben doch beachtet werden, der Spiegel ist eben nicht irgendwie eine Partei, sondern wenn er einen Prozessbericht in eigener Sache macht, dann muss natürlich das auch den journalistischen Kriterien entsprechen. Die Wahrheit nicht verzerren, ausgewogen. Und hier ist es eben so, der Bericht suggeriert erstmal Angriffe, die gar nicht stattgefunden haben in der Überschrift. Er verschweigt, warum verloren wurde, nämlich dass das OLG Hamburg gesagt hat, der Spiegel hat nicht genug Belege. Das kommt überhaupt nicht drin vor. Auch sonst wird die Niederlage eben sprachlich kleingeredet, ja, was man eben auch daran sehen kann, dass er sagt, wir mussten nur zwei Ergänzungen hinzufügen. Ja. Dass diese zwei Ergänzungen dann 12 verbotene Passagen zulässig machen, das wird auch völlig unter den Teppich gekehrt. Und es ist natürlich aus meiner Sicht der Kapitalfehler. Man kann nicht Journalisten, die den Ursprungsartikel geschrieben haben, ja, wenn die dann den Prozessbericht machen, ja, wo sie ja im Prozess selbst auch persönlich nachvollziehbar auch angegriffen wurden, dass da jetzt nichts Objektives bei rauskommt, nicht zu erwarten ist, das ist eigentlich klar. Da müsste auch die Spiegel-Redaktionsleitung in dem Fall sagen, das lassen wir mal lieber jemand anders schreiben.
Aber ist die Teilniederlage am Ende jetzt nicht doch eher klein? Also es ist ja eben jetzt nur der Deepfake-Verdacht in Bezug auf Videos untersagt und der Unterschied zwischen Bildern und Videos, das kann man ja schon so sehen, ist jetzt auch nicht so groß.
Ja, also man kann die Entscheidung des OLG ja auch hier falsch finden. Ich sehe das ja auch selbst auch als eher vergleichbar an, aber unbedeutend ist sie eben nicht. Ja? Der Spiegel wollte ja den Fall Ulm als Folie nutzen, um neue Strafbarkeitsregeln gegen Deepfakes zu fordern. Ja, das gelang, die Medien waren ja auch voll davon. Und genau diese Verbindung, ja, diese Brücke zwischen Ulm und Deepfakes, die hat eben der Beschluss des OLG jetzt teilweise zerschlagen. Und dass er überhaupt noch ein Stück weit aufrechterhalten bleibt, ja, wegen der Deepfake-Bilder, das liegt jetzt eben nicht an der guten Recherche des Spiegels, der dafür eben auch keine Belege hatte, sondern allein daran, dass eben Ulm die Deepfake-Bilder nicht abschritt. Also ich habe das in dem einen Bericht Recherche durch Prozessführung genannt. Das ist sicherlich kein guter Journalismus. Und für mich vor allem ist es eben kein marginaler Eingriff. Der ganze Bericht ist jetzt ein in sich widersprüchliches Konstrukt, wie du ja auch schon gesagt hast, Annelie. Und insofern kann man jetzt von einer Nebensächlichkeit meines Erachtens nicht sprechen. Und vor allem denke ich, Journalismus darf auf keinen Fall Litigation PR sein. Da muss man in der Lage sein, so eine Sache auch objektiv den Lesern mitzuteilen.
Ja, danke für deine Einschätzung, Felix. Mit dem OLG Hamburg ist der Fall im Verfügungsverfahren jetzt jedenfalls erst einmal abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof könnte sich erst dann damit befassen, wenn es zu einem Hauptsacheverfahren kommt. Das würde allerdings noch einige Jahre dauern. Was ist sonst noch so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Pauline Dietrich für euch zusammengefasst.
Masturbieren mit Kindersexpuppen bleibt verboten. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Vorschrift, die den Umgang mit Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild unter Strafe stellt, ist verfassungskonform. 2 entsprechende Verfassungsbeschwerden blieben erfolglos. Laut den Karlsruher RichterInnen ist der durch die Strafnorm vorliegende Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, konkret das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, gerechtfertigt. Die Entscheidung erging mit 6-2 Stimmen. Laut des Sondervotums eines Richters handelt es sich bei der Strafnorm um Moralgesetzgebung ohne hinreichend rationale Grundlage. Der hessische Heckenstreit ist endlich geklärt und damit klar, dass erstens auch Bambus eine Hecke sein kann und zweitens, dass man in Hessen eine Hecke so hochziehen darf, wie man will, solange die Abstände zum Nachbargrundstück gewahrt sind. Diesen jahrelangen Nachbarstreit hat nun das OLG Frankfurt am Main nach einer Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof entschieden. Können auch Möbel angewandte Kunst sein? Auch diese Frage beschäftigt schon länger die Gerichte, auch den Europäischen Gerichtshof. Jetzt war wieder der BGH am Zug. Konkret geht es um das Regalsystem von OSM Haller. Nachdem das OLG Düsseldorf einen Urheberrechtsschutz dafür verneint hatte, muss es nun nochmal ran. Denn der BGH findet, dass Möbel durchaus die sogenannte Schöpfungshöhe aus dem Urheberrechtsgesetz erreichen können. Mehr zu diesen News und noch mehr gibt's auf lto.de. Viel Spaß beim Lesen!
Ich bin ja eigentlich nicht der Meinung, dass man immer das Jurastudium damit anpreisen sollte, dass man damit irgendwie alles machen kann, weil am Ende macht man dann eigentlich immer Jura. Aber ich wurde mal wieder widerlegt in einem tollen Interview von unserer Kollegin Franziska Kring mit Rena Schwabel. Rena Schwabel ist Volljuristin, hat einfach mal beide Staatsexamen und was macht sie? Arbeitet als Sportreporterin. Finde ich ziemlich cool.
Ja, bei Magenta TV, wo auch der beste Frauenfußball in Deutschland gezeigt wird.
Also, falls jetzt Rena Schwabel einem nicht direkt was sagt, man kennt sie vor allen Dingen als Lieblingsspielerfrau von TikTok. Sie hat nämlich mit Social Media angefangen, so wie ich das Interview verstehe, auch so ein bisschen, um sich von dieser ganzen grässlichen Examenszeit abzulenken. Und darüber ist dann zum Beispiel auch Sky Sport auf sie aufmerksam geworden. Und dann hat sie sich gedacht, muss ja nicht unbedingt Jura sein, ich mache das zwar mal alles fertig, aber ich werde dann Sportreporterin. Und wie es ihr in dem Beruf jetzt so geht und was sie da auch aus dem Jurastudium trotz allem mitgenommen hat, darüber spricht sie im Interview mit Franziska Kring auf der LTO-Karriereseite.
Da frage ich mich ja, Annelie, was hättest du denn in deinem alternativen Leben gemacht, wenn du jetzt nicht zufälligerweise bei Jura so richtig glücklich geworden wärst?
In meinem alternativen Leben, ich könnte bestimmt 10 alternative Leben füllen. Das hat sich natürlich auch mal ein bisschen verändert über die Zeit. Also ursprünglich wollte ich mal Clown werden, das habe ich dann immer wieder aufgegeben.
Also das mit dem Clown können wir doch vielleicht irgendwann mal hier in die Rechtslage einbauen. Also so vielleicht nicht im Video mit roter Nase, aber dann doch zumindest mal mit Tränen und sentimentalen, humoristischen Ausfällen.
Podcasting ist dann doch irgendwie ziemlich nah dran als an Clown. Das kann auch sein. Okay, das war es von uns zur aktuellen Rechtslage. Gebt uns gerne Like, schreibt was in die Kommentare, schaut vielleicht mal auf Instagram vorbei. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.